Ja, dann wollen wir einfach in Gottes Wort einsteigen. Und ich freue mich riesig, dass wir heute Morgen eine neue Predigtserie anfangen. Und die heißt einfach Der Arzt. Okay, ihr seht das hier, wunderschönes Bild. Unsere Predigtserie heißt Der Arzt. Und ich habe da einen Bibelvers mitgebracht, mit dem ich einsteigen möchte. Den werde ich als nächstes mal hier aufrufen. 2. Mose 15, 26, sagt Gott: Wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, wenn du seinen Geboten gehorchst und auf alle seine Gesetze achtest, werde ich dir keine Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern geschickt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Okay? Ich werde diese Bibelstelle jetzt nicht weiter auslegen. Wir befinden uns eigentlich hier gerade im Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk, dem Volk Israel im Alten Testament. Deswegen kannst du hier auch nicht alles auf unser heutiges Leben und auf neutestamentliche Zeit übertragen, was wir in diesem Bibelvers lesen. Aber dieser letzte Satz, der ist so bedeutend, da sagt Gott etwas über sich selbst. Denn ich bin der Herr, euer Arzt. Immer wenn wir die Worte Ich bin lesen, dann dürfen wir wissen, dass Gott hier etwas über sein Wesen mitteilt. Er sagt, so bin ich tief im Inneren. Das wird sich nie ändern. Das gehört ganz tief zu meiner Persönlichkeit. Und er sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Das ist nochmal eigentlich eine doppelte Verstärkung. Wenn diese Worte Herr im Hebräischen eben Jahwe, der Gottesname, in Verbindung mit einem zweiten Substantiv, so wie hier der Arzt, Jahwe, Rapha im Hebräischen, so aufgeführt steht, dann sagt eben Gott ganz tief, das bin ich, darauf könnt ihr euch verlassen. Damit dürft ihr immer wieder rechnen, dass ich in dieser Art und Weise an euch handeln werde. Okay? Deswegen heißt diese Predigtserie, ich bin der Herr, euer Arzt. Gott ist unser Arzt und er ist es ganzheitlich. Weißt du, Gott ist wie so ein Arzt, auch nicht ein Facharzt, der sich auf eine Richtung spezialisiert hat. Gott erkennt sich mit allem aus. Jeder Teil vom Körper, auch mit der Psyche, auch mit deinem Verstand, er ist der Arzt ganzheitlich für dich. Er ist sozusagen der ewige Student. Er ist derjenige, der dich auch schon kennt, bevor du geboren wurdest. Ja, du bist in seinen Gedanken entstanden. Er kennt deine Eltern, er kennt sämtliche deiner Vorfahren. Er kennt deine ganze Prägung, auch genetisch. Er ist der absolute Experte für dein Leben. Der Herr, dein Arzt. Das ist mir so wichtig. Und heute geht es darum, dass Gott und auch Jesus der Arzt unserer Seele ist. Okay? Der Arzt unserer Seele. Und da ist doch immer die Frage, Mensch, wenn wir Seele sagen, was meinen wir eigentlich damit? Und wo spüren wir eigentlich mal unsere Seele in unserem Leben, okay? Und da kannst du dich einmal die Frage stellen, wann hast du zum letzten Mal deine Seele gespürt? Und das weißt du jetzt vielleicht nicht, aber ich gebe dir ein Beispiel von mir, okay? Und zwar im Urlaub, da hatte ich das letzte Mal so ein sehr intensives Candlelight-Dinner mit meiner Seele. Und da will ich dich mit reinnehmen, okay? Im Urlaub habe ich Sport gemacht. Das ist jetzt an sich noch nichts Besonderes, denn ich mache immer Sport, schon solange ich denken kann. Ich liebe Sport, jede Art von Sport. Ich war in so vielen Vereinen, ja, vielleicht mehr als du kennst, okay, weil ich einfach so ein bisschen ein hyperaktives Kind auch war, was einfach das betrifft, Bewegung, rumlaufen, nie zur Ruhe kommen, so war ich, ja, okay. Deswegen war das nichts Besonderes. Aber im Urlaub ist mir eines aufgefallen, dieses Jahr, nach 2 Wochen Urlaub, bin ich die Bestzeit gelaufen auf 5 Kilometern, die ich schon seit Jahren mal wieder laufen wollte. Und ich habe es nie geschafft im Alltag, okay? 2 Wochen Urlaub und ich bin diese Bestzeiten gelaufen, ohne dass ich großartig was verändert habe an der Art, wie ich trainiert habe. Und was kannst du in 2 Wochen schon groß machen? Interessant. Und ich soll dir was sagen, nach 2 Wochen Urlaub habe ich so viele Klimmzüge gemacht, wie ich noch nie gemacht habe, und zwar mit Gewichten in einem Rucksack. Und da ist mir was aufgefallen, dass meine Seele mit meinem Körper verbunden ist. Und wenn es meiner Seele gut geht, weil sie zur Ruhe kommt, weil sie anfängt, sich zu entspannen, ist mein Körper leistungsfähiger plötzlich. Spannend, oder? Das sind doch so Momente, wo wir unsere Seele spüren, wo wir merken, aha, da gibt es noch mehr. Und interessant, seit ich wieder hier im Urlaub bin, habe ich Mühe, meine Leistungen auf einem etwas niedrigen Niveau auch nur zu halten, okay? So, im Urlaub war irgendwo die Kurve nach oben und jetzt bin ich direkt wieder kurz nach dem Urlaub ein ganzes Stück niedriger mit dem, was ich so hinkriege körperlich, und habe Mühe, das zu halten, obwohl ich gesund bin und so weiter. Ist erstaunlich. Ich habe es auch gerade diese Woche nochmal getestet. Ich wollte nochmal diese Bestzeit laufen und ich bin fast umgekippt, aber geschafft habe ich es nicht. Ja. Also Ich glaube, da haben wir einen Hinweis darauf. Unsere Seele ist verbunden mit dem Rest unseres ganzen Lebens. Okay? Du merkst das vielleicht auch, wenn du in einer Herausforderung oder vor schwierigen Entscheidungen stehst und du nicht schlafen kannst. Du merkst es vielleicht auch, wenn du versuchst zu lernen, aber du bist so innerlich im Stress und du kannst dich nicht konzentrieren. Dann merkst du, oho, da ist ja mehr als nur was Körperliches. Da ist ja mehr als nur mein Verstand. Da gibt es noch ein Innenleben und das wirkt sich aus auf den ganzen Rest meines Seins, mein Denken, mein Körper, mein Handeln. Und da spürst du dann deine Seele. Und unsere Seele, die kann genauso krank werden wie unser Körper. Unsere Seele kann genauso schwächeln, wie es unser Körper kann. Okay? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich will dir auch was direkt dazu sagen. Die Seele von jedem Menschen kann schwächeln. Auch von dem Stärksten. Ich habe schon mehrere Gespräche in meinem Leben geführt mit Leuten, die gesagt haben, ja, also sowas wie Burnout und Depression, das kann mir gar nicht passieren. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Und ich habe manchmal mehrere von diesen Leuten einige Jahre später wieder getroffen und sie waren entsetzt, dass genau das in ihrem Leben passiert ist, dass es doch Herausforderungen für sie gegeben hat, die zu viel waren. Okay? Und das ist eine Realität. Ich liebe es, eine bestimmte Fernsehserie hin und wieder mal zu gucken. Ich hab das gerade auch wieder getan. Okay, Suits. Es geht um Anwälte in Manhattan. Das ist so eine ganz renommierte Anwaltskanzlei dort, ja. Und die verdienen da wirklich die einzelnen Anwälte, gerade die Partner und Senior-Partner, Millionen. Und die haben ein tolles Büro dort, richtig in dem Wolkenkratzer-Viertel und so weiter. Und der Hauptdarsteller von dieser Fernsehserie, das ist Harvey Specter, ja, gespielt von Gabriel Macht. Und das ist so ein wirklich krasser Typ, ein absoluter Erfolgstyp, ja, der jüngste Juniorpartner, der jüngste Seniorpartner in der Kanzlei, den es jemals gegeben hat. Ein Mann, der Sachen sagt wie, ich habe kein Glück, ich mache Glück. Oder jemand, der sagt, ich habe keine Träume, ich habe Ziele. Und ich erreiche sie auch, ja, okay. So ein Typ. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Staffel es wirklich ist. Aber dann entsteht in seinem Leben plötzlich eine Tiefe, eine Leere, er erlebt Herausforderungen und dann kommt plötzlich in mehreren Folgen von dieser Serie so vor, dass er Schwächeanfälle hat, dass es ihm schwarz vor Augen wird, dass er die Kontrolle über seinen Körper verliert, wo er sich was einschenken möchte und er kriegt es nicht mehr hin. Er muss auf Toilette laufen und irgendwo sich zurückziehen, weil er Panikattacken hat und Schweißausbrüche. Und ich habe mir gedacht, interessant, warum verarbeiten das die Macher einer solchen Serie, ja, gerade auch bei so einem Charakter, okay? Ich glaube, weil genau solche Sachen vorkommen. Auch die Stärksten kann es umhauen. Und weißt du, das weiß unsere Gesellschaft und auch du darfst das erstmal wissen, dass deine Seele kann schwach sein. Es gibt 322 Millionen Menschen, die an Depressionen leiden auf der Welt und das ist nur die Zahl, die man kennt, okay? Die Dunkelziffer dürfte natürlich viel höher sein. Es gibt 4,1 Millionen Menschen in Deutschland, die von ärztlicher Seite diagnostiziert an Depressionen leiden. Angststörungen 4,6 Millionen. Eine Seite, die im Internet über Depressionen informiert, heißt volkskrankheit.net. Das sagt ja auch schon mal was. Mir hat mein Arzt im Vertrauen mal gesagt, er sagte Karies und seelische Schwächen, das ist das Häufigste, was es eigentlich gibt in Deutschland, an dem Menschen leiden. Das fand ich doch sehr, sehr spannend. Also der Arzt unserer Seele, das ist ein Thema, was jeden angeht, oder? Und ich glaube, es ist gut, wenn du auch den Mut hast, das zuzugeben. Wir gehen mal in die biblische Geschichte rein. Und ich will einfach diese Predigt, in dieser Predigtserie, ich will dir gar nicht so sehr, weiß ich nicht, 5 Tipps geben, wie du mit seelischer Schwäche umgehst. Ich will dir viel mehr Zusprüche Gottes für dein Leben geben. Dinge, die du auch einfach wissen darfst, in dem Moment, wo du schwach bist, in dem Moment, wo Dinge dir um die Ohren fliegen und du es nicht mehr hinkriegst, dass diese Wahrheiten einfach immer noch gelten über deinem Leben, okay? Punkt Nummer 1, du bist nicht allein. Ist doch immer schon mal gut, das zu wissen, du bist nicht allein. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten, also ihren Propheten in dem Fall, angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Und Elia war wirklich kein Weichei. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Oh, wie schön finde ich, dass du das mal von den Propheten wie Elia auch hörst. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Ich bin ja nicht besser als meine Vorfahren. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Wie krass. Weißt du, Elia war nicht gerade Prophet im ersten Lehrjahr. Der hatte schon ganz schön was überstanden. Das war nicht die erste Herausforderung, die er hier erlebte. Das war nicht mal die erste Morddrohung, die er per Brief nach Hause bekommen hatte. Der kannte das schon, okay? Und normalerweise konnte er damit umgehen. Im Gegenteil, er konnte sogar im Angesicht von diesen Herausforderungen und von Angst und von Todesdrohungen noch ziemlich krasse Wunder tun in der Gnade Gottes. Aber hier hat es ihn erwischt und es war zu viel und er kam nicht mehr klar und er fängt an zu flüchten und abzuhauen und er will nicht mehr leben. Du bist nicht allein. Den stärksten Männern und Frauen Gottes kann es so ergehen, dass sie seelisch schwach sind und nicht mehr geradeaus gehen können. Das finde ich ermutigend erstmal, okay? Weil dann darf es auch mir passieren, oder? Dann kann ich doch da auch ein bisschen entspannter mit umgehen. Ich will jetzt gar nicht so sehr in die Situation eingehen, die da im Hintergrund war. Ich will dir einfach nur mal sagen, Elia war kein Weichei und trotzdem ist ihm das passiert. Weißt du, wenn du die Ereignisse, die wir vorher so über Elia geschildert bekommen, in eine Woche packen, dann würde Elias Woche ungefähr so ausgesehen haben. Okay, Montag hat er dem gottlosen König die Meinung Gottes über sein Leben gegeigt und ihm angekündigt, hey, es wird jetzt jahrelang nicht mehr regnen als Strafe Gottes, weil du so gottlos handelst. Am Dienstag hat er sich irgendwo in der Wildnis an einem Bach vor den Geheimdiensten des Königs versteckt. Am Mittwoch, wo war ich jetzt hier? Genau, da ist er von Raben mit Brot und Fleisch durch ein Wunder in diesem Bach versorgt worden. Am Donnerstag, da hat er Lebensmittel vermehrt im Haus von einer Witwe und ihrem Sohn. Okay, auf eine übernatürliche Art und Weise. Am Freitag hat er den Sohn dieser Witwe, der gestorben war, von den Toten auferweckt. Und am Samstag gab es wieder einen Showdown mit dem König und er hat ihm ins Gesicht gesagt, was Gott über ihm denkt. Und am Sonntag flatterte ihm dann die Todesdrohung von der Ehefrau vom König namens Isebel ins Haus. Das war so eine typische Woche für Elia, ja, also jetzt ein bisschen zusammengerafft und übertrieben. Aber hör mal zu, der hat schon eine ganze Menge Herausforderungen gemeistert, okay? Und dennoch war am Montag darauf Game Over und er konnte nicht mehr. Und weißt du, wir sehen hier auch ziemlich schön die Kennzeichen von seelischer Schwäche, ja? Nämlich Angst, Flucht und Fluchtgedanken, Einsamkeit, du ziehst dich zurück von allen Menschen, selbst von denen, die vielleicht dir ganz nah sind. Und du bist einfach total erschöpft, du kannst nicht mehr aufstehen, willst nicht mehr aufstehen, kannst deinen Lebensalltag nicht mehr gestalten, kannst deinen Job nicht mehr ausüben, kannst deiner Berufung vielleicht auch nicht mehr nachkommen und du hast Todessehnsucht. Und Leute, wir brauchen ja nicht so tun, wie wenn hier niemand sitzt, der das kennt. Ich kenne das und vielleicht mancher von euch auch. Und das darfst du wissen, du bist damit nicht allein. Und deswegen ist es erstmal erlaubt, schwach zu sein. Amen. Es ist erlaubt. Jeremia hat gesagt, verflucht sei der Mann, der meinem Vater verkündigt hat, dir ist ein Sohn geboren worden. Also, und es ist ein Fluch, liegt darüber, dass ich überhaupt geboren wurde. Und er hat gesagt, hey, nie darf ich fröhlich sein, nie darf ich mich freuen. Meine Schmerzen, meine Wunden, die hören überhaupt nicht mehr auf. So hat er mit Gott geredet. Und er hat auch zu Gott ganz klar gesagt, du bist schuld daran. Und das ist okay. Gott kann damit umgehen und du darfst schwach sein. Paulus, der schreibt an die Korinther, 1. Korinther, ich glaube 2, Vers 3, sagt er, wisst ihr noch damals, als ich zum ersten Mal bei euch war, so richtig schön in Erinnerungen schwelgen, damals war alles besser. Wisst ihr, wie es war? Furcht und Zittern. So war ich drauf. Ich hatte panische Angst. Ich kam eigentlich gar nicht klar. So war ich bei euch, als ich euch das erste Mal von Jesus erzählt habe. Okay? Jesus im Garten Gethsemane kann auch nicht mehr. Du bist nicht allein. Das ist das Erste, was du wissen darfst. Dann gehen wir weiter. Plötzlich wurde er, Elia, von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Wisst ihr, was ich hier so genial finde? Wir sehen hier wirklich, dass Gott der Arzt unserer Seele ist und dass er ein guter Arzt ist und dass er mit uns auf so eine tolle Art und Weise umgeht. Wisst ihr, was wir hier nicht finden, an keiner einzigen Stelle in diesen Versen, dass Gott zu Elia kommt und ihm sagt: Hey, was ist eigentlich mit dir los? Du bist ein Prophet, von dir würde ich ja mal ein bisschen Glauben erwarten. Ey, heul leise, was ist eigentlich los mit dir? Du weißt doch, wozu ich in der Lage bin. Ich habe doch schon Wunder durch dich getan. Jetzt stell dich nicht an. Nichts davon. Kein Wort des Vorwurfs. Gott redet überhaupt noch nicht. Er schickt erstmal nur einen Engel und der hat nur sehr praktische Anweisungen für den Elia. Und das finde ich spannend. Weißt du, Gott ist nicht derjenige, der einen Menschen noch mehr kaputt macht, da wo er in der Seele sowieso schon schwach ist. Gott ist derjenige, der geht richtig vorsichtig mit dir um. Schau mal, was Gott macht. Berührung. Er schickt einen Engel und der berührt Elia einfach mal. Weißt du, wenn Menschen schwach sind, dann brauchen sie nicht, dass du hingehst und sie belehrst und ihnen noch sagst, dass sie ein bisschen mehr glauben müssten und so weiter. Die brauchen vielleicht einfach mal eine Berührung mit Worten oder, wenn es dasselbe Geschlecht ist, auch mal wirklich eine Berührung, okay? Und dann kein frommes Gerede, sondern eine Einladung zum Essen. Wie spannend, oder? Weißt du, wie oft versuchst du gleich Therapeut zu spielen, auch vielleicht mit Leuten in deinem Umfeld. Tu doch einfach nur mal was Nettes für die, ja? Oder dann auch das, Gott erlaubt Elia, sich auszuruhen. Guck mal, der weckt ihn, der darf essen und dann darf er sich wieder hinlegen. Finde ich voll spannend. Und dann schläft er erstmal noch eine ganze Weile, okay? Und danach organisiert er eine Auszeit von ihm. Kein Vorwurf, kein Gedanken, kein 7-Punkte-Plan, sondern er sagt: Komm, geh mal in die Wüste, Horeb, dieser Berg, dieser Gottesberg, wo ich schon früher deinem Volk Israel begegnet bin, komm mal zu mir. Du darfst mal raus. Du musst jetzt nicht weitermachen, wie wenn nichts gewesen wäre. Du darfst jetzt mal ausbrechen. Es ist okay. Ich habe das auch erlebt in der Zeit, wo ich mit Burnout und Depressionen zu kämpfen habe und dann ich plötzlich an dem Punkt war und ich gespürt habe: Hey, das ist für meine Berufsschullehrerin okay, dass ich mal plötzlich eine Woche nicht mehr da bin. Mein Chef hat mir eine Auszeit genehmigt und ich habe irgendwann innerlich gespürt: Ja, und Gott gönnt dir auch eine Auszeit. Du darfst mal raus. Du darfst einfach mal aufhören, versuchen, das Hamsterrad am Drehen zu halten. Es ist okay. Das finde ich so, so spannend, wie Gott damit uns umgeht. Weißt du, stell dir Jesus im Garten Gethsemane vor, wie er Blut schwitzt und furchtbare Angst hat vor dem Tod am Kreuz, der vor ihm liegt. Und Petrus holt die Gitarre raus, ja, in dem Moment, ich glaube eh nicht, dass er musikalisch war, aber stellen wir uns vor, er holt die Gitarre raus und sagt: Durch dich ist mir alles möglich, und versucht so: Oh, wir müssen glauben und ey, Gott kann alles und so weiter. Wir überwinden weit durch Glauben und so weiter. Hör auf, das will Gott gar nicht in solchen Momenten. Schwäche darf einfach mal da sein und darf einfach mal ausgehalten werden. Wisst ihr, Gott beteiligt sich nicht an der Suche nach dem Supermenschen. Gott spielt nicht nach dieser Idee des Survival of the Fittest, nur die Starken überleben. Das ist gottlose Ideologie, es hat mit Gott nichts zu tun. Guck mal, es war nicht Gott, sondern Nietzsche, der Sachen gesagt hat wie: Ich will den Mord aus höchster Liebe zu den Menschen. Was hat er damit gemeint? Ich will, dass Leute umgebracht werden, die schwach sind. Warum? Damit das Starke im Menschen überlebt. Nietzsche war der Vorläufer von Leuten wie Hitler und anderen gottlosen Herrschern. Oder er sagt: An mitleidigen Menschen ist die Härte eine Tugend. Es kommt noch krasser. Die Masse, die Elenden und Unglücklichen, die gehen mich wenig an, sondern die ersten und gelungensten Exemplare. Und dass sie nicht aus Rücksicht für die Missratenen zu kurz kommen sollen. Das ist Nietzsche, aber in der Bibel findest du sowas nicht. Und dann hat er noch gesagt, und er hat es auch bekommen leider: Ich will Kriege, bei denen die Lebensmutigen die anderen vertreiben. Diese Frage soll alle Bande, also Familienbande, Volksbande und so weiter, auflösen und die Weltmüden hinaustreiben. Ihr sollt sie ausstoßen, mit jeder Verachtung überschütten oder in ihren Häuser sperren und sie zur Verzweiflung treiben. Wie krass, dass einer sowas Verqueres schreibt, weil er sagt, wir brauchen Stärke, wir brauchen Menschen, die was können und alle anderen, die sollen vor die Hunde gehen. Gott ist nicht so. Guck mal, und Nietzsche, der war so wütend auf die Christen, der war richtig sauer, der hat die gehasst. Und wisst ihr warum? Er hat gesagt, alle Wertschätzung auf den Kopf stellen, das mussten sie tun. Weil Jesus gesagt hat, solche Sätze wie, die Gesunden brauchen mich nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Oder in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Oder auch nur so Sätze aus der Bergpredigt. Selig sind die, die traurig sind und selig sind die Armen, geistig Armen und so weiter. Alle Wertschätzung umdrehen, das mussten sie. Das Welt und Wertschätzung auf den Kopf stellen in seinen Augen. Aber so ist Gott. Gott kommt mit Schwachheit sehr, sehr gut zurecht. Und Jesus ist gekommen, um uns in unserer Schwachheit beizustehen. Ich mache dir keine Vorwürfe, das sagt Jesus dir heute Morgen. Und dann sehen wir auch noch, das werde ich ganz kurz machen, Jesus sagt uns auch, ich nehme dich ernst. Er kam dann am Horeb an, der Elia, und da heißt es, dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, das erste Mal, dass Gott redet, und er fragt, Elia, was tust du hier? Interessante Frage. Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten, mein Volk, zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Das müssen wir auch wissen, wenn wir sehen, wie hart auch Elia mit den Feinden Israels umgeht und auch im Alten Testament. Hier, guck mal, diese Isabel, die Frau von dem König, war eine ausländische Frau und die waren dabei, wirklich Israel völlig auf den Kopf zu stellen, völlig umzuprägen, eine neue Religion einzuführen, eine brutale Religion, wo man Kinder verbrannt hat und andere Dinge. Das war wirklich hier kein Spaß und deswegen war die Auseinandersetzung auch eine harte, okay? Und fremde Götter anzubeten war tatsächlich auch in der Todesstrafe verboten und deswegen reagiert Gott auch hier an manchen Stellen sehr, sehr hart, okay? Und aus der Situation kommt Elia, die haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Und jetzt kommt es, nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie mir auch nach dem Leben. Elia, was machst du hier? Weißt du, Gott hatte kein Informationsproblem. Der wusste genau, warum Elia da war. Aber das ist Gottes Art zu sagen und zu fragen, hey Elia, sag mir einfach mal, wie du dich fühlst. Sag mir einfach mal, was deine Gedanken gerade sind. Sag's mir aus deiner Perspektive. Guck mal, das stimmt ja nicht mal, was Elia da alles sagt. Elia war nicht der Einzige, der übrig geblieben ist. Hätte Gott direkt sagen können, du, das stimmt aber nicht, da sind noch 7000 andere, wie wir später erfahren. Das musst du auch schon mal hier jetzt wirklich realistisch sehen und so weiter. So wie wir vielleicht auch manchmal zu Leuten, die jetzt gerade nicht gut gesagt haben, in der Bibel steht aber doch, was du da denkst, das stimmt ja gar nicht und so weiter. Nein, Gott ist da so entspannt und sagt, okay, sag's mir aus deiner Perspektive, sag's mir so dunkel, wie du es gerade erlebst und ich komme damit zurecht. Weißt du, Gott will die Schreie aus deinem tiefsten Herzen und er macht dir keine Vorwürfe, er nimmt dich ernst in dem, wie du deine Situation siehst. Und er will das hören. Das dürfen wir hier mitnehmen. Du wirst ernst genommen. Ich nehme dich ernst, ist was Jesus zu dir sagt, was Gott zu dir sagt. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem letzten Gedanken. Und das ist aber auch der, dass Gott uns sagt, ich gebe dir Halt. Weißt du, mir ist so wichtig, dir Hoffnung mitzugeben. Erstmal darfst du schwach sein, darfst ankommen, darfst Ruhe finden, darfst dich auskotzen bei Gott. Das liegt alles drin und das ist doch so schön, dass Gott so entspannt mit uns umgeht, so eine breite Brust hat, so eine starke Schulter, an der wir uns anlehnen dürfen. Und dass wir richtig auch mal persönlich werden dürfen mit Gott und sagen, du bist schuld und das, du hast dich nicht um mich gekümmert. Ja, das darf alles sein. Das darf alles sein. Aber dann, weißt du, gibt Gott uns auch Halt. Dass du einmal schwach bist, heißt nicht, dass du für immer schwach sein musst. Hey, das kommt uns heute so oft so vor, wenn ich einmal irgendwo seelisch am Schwächeln bin, dann werde ich nie wieder davon loskommen. Soll ich dir was sagen? Das sagt Gott auch nicht über dein Leben. Und weißt du, selbst wenn du dein Leben lang dich mit Schwäche immer wieder rumplagen müsstest, weißt du, manche haben ein seelisches Immunsystem, das schwächer ist als das von anderen, so wie auch ein Körper, körperlich manche stärker sind als andere. Es gibt Leute, die werden fast nie krank und Leute, die werden ständig krank, okay? Dafür kannst du nichts erstmal. Sondern das ist einfach, wie es ist, weil diese Welt einfach unvollkommen ist und weil diese Welt einfach nicht mehr die Welt ist, die Gott mal geschaffen hat. Deswegen gibt es solche Dinge. Und selbst wenn du dauerhaft immer wieder schwach wirst und immer wieder deine Seele sich irgendwo ansteckt mit irgendwelchen Bakterien und Viren, dann sage ich dir, Gott definiert dich nie über deine Schwäche. Gott sagt nirgendwo, ja, du bist der Schwache. Guck mal, wenn Paulus im Neuen Testament von den Schwachen in der Gemeinde redet, dann meint er überhaupt nicht das. Seelisch Schwache. Ganz im Gegenteil. Er meint eigentlich gesetzliche Leute damit. Also es ist was ganz anderes. Also Gott definiert uns an keiner Stelle über unsere Schwachheit. Du bist das in meinen Augen. Du bist der Versager. Du bist die Niete. Ich sehe dich nur als den, um den ich mich ständig kümmern muss. Ich kann schon langsam nicht mehr hören. Immer wieder kommst du hier und kommst nicht klar und hast Zweifel und so. Mein, was ist los mit dir? Lies doch mal mein Wort und so. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Er definiert dich nicht darüber, dass du schwach bist. Und er kann dich auch immer wieder stark machen. Das ist das, was ich erleben durfte. Das ist das Wunder meines Lebens auch, ja, wo ich selber, viele von euch wissen, dass an dem Punkt war, in Depressionen mit sogar einem Versuch, dem Leben ein Ende zu setzen. Und dann Gott in einer Nacht zu mir gesagt hat, und jetzt werde ich dein Leben verändern. Und das ging nicht so schnell, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es war ein Prozess stetig, dass Gott mein Leben stabilisiert hat und das Leben von meiner Familie und so weiter. Das ist, was Gott tun kann. Und ich glaube, dieser Gedanke ist so wichtig. Bei Gott gibt es Auswege. Bei Gott gibt es die Möglichkeit, dass deine Seele wieder Heilung finden kann. Das ist so bedeutend. Und guck mal, nur weil du einmal ausgenockt wurdest, sagt Gott auch nicht, ja, jetzt will ich aber nicht mehr mit dir. Also jetzt, ja, okay, du darfst noch mein Kind sein, darfst noch zur Gemeinde kommen, darfst da sitzen, aber fühl dich schlecht jedes Mal im Gottesdienst. Das ist mir wichtig, ja. Also immer den Kopf runter und vergleich dich auch mit den anderen, die stärker sind und mach dich fertig und sag, du bist es nicht wert, du bist also hier eine von den Flaschen und so weiter. Gott ist ja nicht so. Das sind teuflische Gedanken, die in uns entstehen, aber Gott ist ja nicht so, dass er so über uns denkt, oder? Und so ist es auch mit Elia gewesen. Soll ich dir was sagen? Der war vorher Prophet, dann ist er ausgenockt worden und dann war er immer noch Prophet. Gott zieht nicht seine Berufungen zurück und auch seine Liebe zu dir, nur weil du mal schwach wirst. Der kommt damit sehr, sehr gut klar. Der hat schon immer mit schwachen Menschen gearbeitet, die zwischendurch mal ganz kräftig daneben gelegen haben. Es gibt ja keine anderen Menschen. Und deswegen kommt er damit sehr, sehr gut zurecht. Wie sah dann die Therapie Gottes aus? Was hat er gemacht? Wir haben ja schon ein bisschen was darüber gehört. Du durftest erstmal ankommen, durftest erstmal schwach sein, durftest erstmal eine Auszeit nehmen und so. Aber dann hat Gott auch ein paar Schritte, um wieder stabil zu machen. Und das Erste finde ich, Gott schafft eine Begegnung zwischen Elia und sich selbst. Sie sind in dieser Höhle und dann sagt Gott zu ihm, jetzt geh mal da raus und dann werde ich dir begegnen. Und dann sehen wir, dass Gott so richtig mal ein Feuerwerk abbrennt. Es gibt ein Erdbeben, es gibt einen Sturm, es gibt Feuer, okay, es wird laut, es wird hell, es wird krass. Und jedes Mal heißt es, der biblische Kommentar, Gott war nicht im Sturm, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Feuer. Und dann entsteht so ein leises Säuseln, eher so eine Stille. Und dann heißt es, und darin war Gott. Und was passiert dann? Nochmal der Moment, dass Gott fragt, hey Elia, was machst du denn hier? Und Elia darf nochmal sagen, was auf seiner Seele brennt. Aber er begegnet Gott und er findet Halt in ihm. Einfach in der Begegnung. Deswegen ermutige ich dich, immer wieder in Gottesdienst zu kommen. Immer wieder auch mit dir beten zu lassen, wenn du schwach bist. Hey, du kannst hier jeden Sonntag kommen, zu mir, zu den Ältesten, zu anderen Leuten, zu denen du vertrauen hast, und sie beten mit dir. Und ich sage euch, ihr lieben Beter, die ihr betet, ihr macht denen keine Vorwürfe, ihr setzt hier nicht den Floh ins Ohr, sie hätten keinen Glauben und sind deswegen schwach und so weiter. Ihr betet einfach für die, kommentarlos. Ihr tragt sie, ihr seid für sie da. Das ist, was wir tun. Und wir dürfen dann auch durch solche Gelegenheiten Gott begegnen. Auch in seinem Wort dürfen wir ihm immer wieder begegnen. Das ist so schön. Gott begegnet dir ganz leise. Über Jesus heißt es, ich muss mal ganz kurz gucken, wo das steht, in Matthäus 12, 18 bis 21, ist ein Zitat aus Jesaja, da, über Jesus, da heißt es, Dies ist mein Diener, den ich erwählt habe. Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich werde ihm meinen Geist geben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Er kämpft und streitet nicht, er lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Und jetzt kommt's, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht schließlich zum Sieg führen. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen und auch du darfst deine Hoffnung auf Gott setzen. Hey, das ist Jesus, der schreit nicht rum. Sondern der ist sanft mit dir und er zerbricht nicht, sondern der bewahrt. Das ist doch schön. Und dann sehen wir auch, was Gott für Elia tut. Er kümmert sich um die Umstände. Wisst ihr, was Gott macht? Er sagt, hör mal zu, es wird eine Sache passieren. Es wird einen Machtwechsel geben. Den König von Israel werde ich von seinem Thron kicken und den Nachbarkönig von Syrien auch gleich mit. Und die beiden Könige, die da jetzt installiert werden, ich werde die Geschichte so lenken, dass diese Könige zur Macht kommen, die werden sie wieder nach mir fragen und die werden sogar dich unterstützen in deinem Bemühen, Israel zurück an mein Herz zu führen. Erstaunlich, Gott kümmert sich auch um die Umstände, auch in deinem Leben, das darfst du wissen, da wo du gar nichts mehr tun kannst, was hätte Elia da machen können? Der hätte keine Armee, wo er hätte einmarschieren können, okay, jetzt stürze ich den König hier und dann noch gleich Syrien mit und so weiter. Nein, aber Gott hat es gemacht. Und so kümmert Gott sich auch um Dinge, um die du dich nicht kümmern kannst. Und drittens, Gott schenkt dir auch Partner. Das finde ich das Erstaunliche. Weißt du, was Gott für den Elia tut? Er schenkt ihm den Elisa und sagt, hier, ich werde dir einen Prophetenschüler geben, einer, der mit dir sein wird, einer, mit dem du gemeinsam beten kannst, einer, der teilhaben wird an deiner Berufung, dass du die Last nicht alleine trägst. Und guck mal, so wie Elia den Elisa bekommen hat, haben wir einander bekommen. Hast du diese Gemeinde bekommen? Tragt einander die Lasten. Galater 6, Vers 3. Und diese ganzen Einander-Bibelverse, gib das mal bei Bibelserver ein. Einander, 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 einander. Okay? Und da darfst du auch wissen, du darfst mal schwach sein. Wie oft war ich schon schwach in den letzten 8 Jahren hier in dieser Gemeinde? Wie oft wollte ich schon auch fliehen? Ich weiß noch sehr gut, wie ich hier stand vor einem schwierigen Gespräch und der Louis war zufällig, der hatte nicht damit gerechnet, ihn hier zu treffen und er sieht mich und er sagt, na, was ist los mit dir? Ich sage, du, ich bin gerade innerlich, ich will eigentlich hier nur noch weg. Und er konnte mich da sehr korrigieren und unterstützen, dass ich nicht weggegangen bin. So dürfen wir einander auch hier erleben in dieser Gemeinde. Und das hat Gott auch für dich getan. Und ich will dir noch einmal sagen, mit deiner Schwäche bist du hier genauso willkommen wie mit deiner Stärke. Weil Gott hat genug Stärke für den Starken und den Schwachen. Und sowohl der Starke als auch der Schwache braucht Gottes Kraft. Selig sind die geistig Armen, heißt eigentlich nicht, dass das minder bemittelte Leute sind, sondern Menschen, die wissen, dass sie ohne Gott nicht klarkommen in ihrem Leben. Sowas sucht Gott, solche Menschen liebt er. Und weißt du, wenn wir so eine Atmosphäre hier haben in der Gemeinde, wo Schwäche da ist, dann glaube ich, ist das das Wichtigste, was der Arzt unserer Seele für uns tun kann. In so einer Umgebung, da kannst du auch wieder anfangen zu blühen, wenn der Winter vorbei ist. Amen. Wenn der Frühling kommt, dann dürfen da wieder auch neue Dinge entstehen und du wirst wieder versorgt mit Kraft und Freude. Ja, genau, vielleicht mach dir den Pianisten kurz an und ich will einfach anfangen, für dich zu beten. Und wir haben jetzt diesen Sonntag und dann noch an 3 Sonntagen diese Predigtserie der Herr, also der Arzt. Und ich will dich ermutigen, nach jedem Gottesdienst, ich werde hier vorne sein und ich würde einfach mal sagen, auf die Ältesten könnt ihr auch zugehen und aber auch aufeinander, lass doch mit dir beten. Nicht lang und breit und mit Geschrei, sondern einfach Ruhe und im Glauben beten. Und das kann fast jeder hier aus der Gemeinde für dich tun. Und ich will dich ermutigen, dass wir nach dem Gottesdienst hier eine Zeit haben, wo du einfach ganz offen bist und einfach zu den Leuten hingesagt, ich möchte jetzt Gebet von dir. Und einfach erfährst, wie Menschen hier für dich da sind, wie du auch Partner hast in dieser Gemeinde. Und weißt du, ich will dich ermutigen, komm nicht nur einmal, komm doch jeden Sonntag, den wir jetzt diese Predigtserie haben und auch darüber hinaus. Weißt du, Paulus hat für eine Sache 3-mal gebetet, hat vorher nicht aufgehört. Warum hören wir eigentlich immer nach einmal auf? Und weißt du, wenn die Schwäche bleibt, dann werden wir dich tragen. Und Gott auch. Und Gott und wir werden auch nicht anfangen, dich über deine Schwäche zu definieren. Ach, das ist der es nicht gebacken kriegt. Nee. Lass uns mal die Augen schließen. Und ich werde euch nicht auffordern, eure Hände zu heben, aber ich will einfach für dich beten, weil ich weiß, dass einige hier sind, deren Seele gerade auch schreit und die sagen, ich bin schwach. Und Jesus Christus, ich danke dir für das, was wir gehört haben. Herr, du bist gekommen, um das Schwache zu suchen, um das Verlorene zu suchen, zu finden, zu retten. Du bist derjenige, Herr, der uns ernst nimmt, der uns keine Vorwürfe macht. Du bist derjenige, bei dem wir schwach sein dürfen. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Herr, und dass du entspannst, da wo man sich selbst Vorwürfe macht. Herr, dass du Ruhe schenkst, da wo man so verzweifelt ist, Herr. Dass jetzt innerlich eine Auszeit beginnt, Herr Jesus. Eine Ruhephase beginnt, Herr, für Menschen, die gerade sich überfordert fühlen in ihrem Leben. Durch deinen Heiligen Geist wirke du jetzt an den Herzen, gerade in diesem Moment, Herr. Herr, und ich bete auch für diejenigen, die schwach geworden sind oder schon vielleicht lange das mit sich rumschleppen, Herr, dass du jetzt anfängst, wieder Halt in ihrem Leben zu schaffen. Ich bete um eine Begegnung, heute noch, in der nächsten Woche. Herr, und ich bete auch, dass du die Umstände berührst, Herr Jesus. Und ich bete auch, dass Menschen dieses Einander ganz neu erleben dürfen, in kleinen Gruppen, Herr, hier im Gottesdienst. Und vielleicht auch in einem persönlichen Gespräch, wo man sich trifft, verabredet und einfach füreinander da ist. Herr, schenk du Heilung. Du bist der Herr, unser Arzt, Herr. Dir vertrauen wir. Du bist stark. Und du bist derjenige, der Hoffnung in unser Leben bringt. Diese Hoffnung verändert uns, Herr Jesus. Halleluja. Hoffnung ist unser Kennzeichen, Herr, in allererster Linie. Dafür danken wir dir, Herr. Und ich danke dir auch, Herr, dass jede Schwäche in unserem Leben, jede Krankheit, dass sie angezählt ist. Sie ist nicht ewig. Herr, wir sind mit Schwäche und mit Krankheit nicht irgendwie mit einem ewigen Bund verheiratet. Den ewigen Bund haben wir nur mit dir. Und der wird alles Schwache und Kranke auf lange Sicht auflösen. Und darauf freuen wir uns. Dafür danken wir dir, dass wir diese Hoffnung in unserem Leben tragen dürfen, Herr Jesus. Dass Ewigkeit unser Schicksal ist, wenn wir mit dir verbunden sind. Und ich will auch noch kurz fragen, ob vielleicht Menschen da sind, die noch gar keine Verbindung mit Jesus aufgenommen haben, die ihm noch gar nicht ihr Leben geschenkt haben, die ihm noch gar nicht glauben, die noch gar nicht mit ihm durchs Leben gehen. Da will ich dir sagen, weißt du, da fehlt noch die Leitung Gottes in dein Leben hinein, wo du mit Nährstoffen versorgt wirst und gestärkt wirst. Solange du nicht Jesus in dein Leben eingeladen hast, solange du nicht um Vergebung deiner Schuld gebeten hast, solange du nicht ans Kreuz gekommen bist und gesagt hast, Jesus, du, der du für mich gestorben bist, du sollst mein Leben beherrschen, solange, weißt du, kann er noch gar nicht dir Halt geben, weil du noch nicht die Tür aufgemacht hast. Aber er steht heute da und wünscht sich auch, dass du das tust. Und ich will einfach fragen, ob jemand da ist, der heute weiß, mir fehlt noch diese Verbindung mit Jesus. Du darfst jetzt in diesem Moment kurz die Hand heben und ich will für dich beten. Ist jemand da, der sagt, ich will heute den ersten Schritt machen auf Jesus zu. Ich will heute eine Beziehung mit ihm beginnen. Ich will heute wirklich zu ihm schreien, dass er mich zu einem Kind Gottes macht. Ist jemand da? Dann heb doch jetzt kurz deine Hand. Okay, da sehe ich niemand. Jesus, ich danke dir für dein Wort und für deine Hoffnung in unserem Leben. Und ich bete, dass du die Gedanken, die wir gehört haben, in unserem Herzen bewahrst, jetzt und auch in der nächsten Woche, Herr. Und dass wir in dir unsere Hoffnung ganz neu entdecken. Amen.